Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm.
Ich freue mich sehr, dass ich heute Reinhard Friedel hier mit mir vor der Kamera habe. Auch Reinhard geht es um körperliche, seelische und spirituelle Aspekte. Und er hat jetzt gerade ein neues Buch herausgebracht, natürlich der Verlag, aber er hat sozusagen publizieren können. Und zwar heißt das Buch Blut, der Fluss des Lebens. Und über dieses sehr schöne Buch, das ich jetzt auch schon lesen durfte, gelesen habe und sehr genossen habe, darüber werden wir uns jetzt gemeinsam unterhalten. Und in diesem Buch geht es eben auch um körperliche, seelische und spirituelle Aspekte, also Bewusstseinsfragen. Lieber Reinhard, schön, dass du da bist. Erzähl mal ein paar Sätze über dich.
Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin 60 Jahre alt. Ich bin Herzchirurg, Intensivmediziner, Notarzt, Schiffsarzt, Taucherarzt und habe vor ungefähr 6 Jahren das Messer an den Nagel gehängt, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass das Herz nicht nur eine Pumpe ist, sondern auch ein Sinnesorgan und eine ganz andere Art von Therapie mitunter auch benötigt, weil ich nicht sage, dass Operationen, Herzoperationen nicht erforderlich sein können, aber eben, dass das Herz ein Organ vom Bewusstsein ist und dass dieser Aspekt im Grunde viel zu wenig therapiert wird in der gängigen medizinischen Praxis. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und darüber habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, der Takt des Lebens, weshalb das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist, und habe dann eine eigene Praxis auch gegründet, die herzzeit.de, und während ich dann also so diesen neuen Weg einschlug und dann so auch weiterhin mich über dieses Thema nachdachte, kam mir in den Sinn, dass man die Quelle nicht ohne das Wasser betrachten kann. Und das Herz nicht ohne Blut. Also das ist ein Organ, wenn man so will, oder ein untrennbares Organ. Und so entstand in mir die Frage, ist das Herz nicht nur zusätzlich ein Organ vom Bewusstsein und ein Sinnesorgan, sondern ist es überhaupt ein Organ, welches Blut transportiert oder pumpt? Weil die Quelle pumpt das Wasser ja auch nicht. Ja, an der Quelle wird der Kreislauf des Wassers sichtbar, die Dynamik wird sichtbar, aber da ist keine Pumpe irgendwie eingebaut wie in dem Springbrunnen am Garten, sondern ganz andere Kräfte sind am Wirken. Ja, und darüber ist dann jetzt das neue Buch entstanden, Blut, der Fluss des Lebens.
Ja, in diesem Buch, ich möchte mal ein paar Motive herausarbeiten. Das Buch beginnt ja ausgesprochen spannend, ja wirklich im Grunde ein Krimi. Du schilderst die Messerstechverletzung eines Menschen. Du schilderst die Situation, dass du offensichtlich Hintergrunddienst hast in der Herzchirurgie und dann schnell ins Krankenhaus musst, um dem Menschen das Leben zu retten. Und also ich habe das mit großer Faszination gelesen, weil es wirklich, es hat was von Krimi, die Schilderungen da von dir. Und mit dieser Ausgangslage schilderst du dann ja eben auch, dass die Gefahr des Verblutens mit den ganzen Problemen, die dann damit zusammenhängen, und kommst dann ja auf viele verschiedene Aspekte des Blutes dann zu sprechen.
Genau, im Blut kreuzen sich die großen Ströme unserer Existenz. Ja, wenn es aus uns austritt und dieser Austritt nicht gestoppt werden kann, wie zum Beispiel bei einer Messerstichverletzung, dann verbluten wir, dann verlässt uns das Leben. Also im Blut ist der Tod. Im Blut ist aber auch das Leben, weil Blut ist ein Organ, was man sehr einfach transplantieren kann. Aber man sagt nicht transplantieren, sondern transfundieren. Aber im Grunde ist jede Bluttransfusion eine Transplantation eines Teilorgans, also eines Liters meinetwegen von Blut. Wenn, und darum geht es auch in diesem Buch, wenn wir Opfer werden eines Gewaltverbrechens oder aber auch sonst eine schwere Verletzung haben, die uns bluten lässt, blutet immer auch die Seele. Darum geht es auch sehr stark in diesem Buch, wie die Seele bluten kann, ob das nur eine Metapher ist oder ob das wirklich so ist. Blut ist ein Rohstoff, Blut ist das Rohöl der Medizin sozusagen. Also Blut ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Also allein aus Deutschland werden jährlich Blutprodukte im Wert von 40 Milliarden Dollar exportiert. Es ist die zehntteuerste Flüssigkeit auf der Welt mit 400 Dollar pro Liter. Blut ist Information. 60% aller aller Diagnosen werden anhand von Blutwerten gestellt. Anhand von Blut kann man eindeutig unsere genetische Identität feststellen. Blut ist auch ein, das aber auch man, kann man sagen, ein Verräter sozusagen. Früher wurden wichtige Unterschriften mit Blut gesetzt und heute führt es eben den Täter am Tatort. Und all diese Aspekte, Blut ist Bewusstsein, ja, also ohne dass unser Gehirn durchblutet ist, zündet kein Gedanken. Blut ist der Transporteur von Sauerstoff. Und ja, darüber habe ich dieses Buch geschrieben.
Frage, du hast gerade gesagt, Blut ist Bewusstsein.
Ja.
Stimmt das oder müsste ich nicht eher sagen, Blut ermöglicht Bewusstsein?
Genau, also alle, wie Bewusstsein entsteht, weiß niemand. Alle Hypothesen zur Entstehung von Bewusstsein sind weder physikalisch, biologisch oder metaphysisch zu überprüfen. Fest steht, man braucht dazu ein Gehirn. Fest steht, man braucht dazu ein Herz. Fest steht, man braucht Blut, welches das Gehirn durchblutet. Wenn wir heute die Kernspinnen Bilder anschauen, von denen dann die Neurowissenschaftler zu Recht fasziniert sagen, hier leuchtet jetzt die Amygdala, das Zentrum unserer Emotionen oder irgendein anderes Zentrum, dann ist dieses Leuchten nicht direkte neuronale Aktivität, sondern es ist Blutfluss, der wiederum aus dem Herzen kommt. Aber wir bestehen auch nicht nur aus einem Herz, ein Gehirn und Blut, sondern wir haben einen Körper, wir sind also einen Leib, ja, und selbstverständlich brauchen wir diesen gesamten Leib, um bewusst zu werden. Manche Leute sind sehr mit ihren Händen bewusst, sie können unglaublich viel ertasten, ja, manche sind vielleicht mehr in ihren Genitalien bewusst oder in ihren Füßen oder wo auch immer. Aber fest steht, für Bewusstsein braucht es Blut, weil da, wo kein Blut ist, ist kein Leben. Also das Leben, den Sauerstoff zum Leben, den Sauerstoff für die Energiegewinnung, der wird über das Blut angeliefert. Und die gängige neurowissenschaftliche Hypothese ist ja, wenn bestimmte Gehirnzellen denken, dann fordern sie Blut an. Ja, man sagt dann neurovaskuläre Kopplung, also dann sagt die Gehirnzelle, aha, ich muss jetzt also denken. Und ich sage jetzt, den Blutgefäßen sollen weit werden, damit ich viel Sauerstoff bekomme, weil ich brauche ja viel Energie, um zu denken. Das klingt plausibel, nur wir können innerhalb von Bruchteilen von Millisekunden denken und bis Blutgefäße weit werden und dann auch mehr Blut anströmt, das kann auch mal eine halbe Sekunde dauern. Und dann müsste ich jetzt immer mal kurz innehalten und warten, bis hier wieder Nachschub kommt, und da das nicht so ist, könnte es auch andersherum sein. Es gibt auch eine hämatoneuronale Hypothese, wo Wissenschaftler den Spieß umdrehen und sagen, ja, möglicherweise fließt das Blut auch primär dorthin, wo gedacht werden soll oder gefühlt werden soll oder wo das Gehirn aktiv sein soll. Und das ist ja sehr, sehr spannend, weil dann wüsste ja das Blut, dann würde ja das Blut sozusagen unser Bewusstsein steuern. Also so dumm kann man auch denken. Ja, also wie gesagt, das ist, ich glaube, es gibt hier kein bevorzugtes Level von Kausalität. Aber es braucht Blut, um bewusst zu sein. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ich möchte gerne noch mal mit dir eingehen auf einen Teil, der mich sehr, sehr beeindruckt hat in dem Buch. Das ist das ganze Thema Traumatisierung, Entzündung, was du in der Mitte des Buches beschreibst. Magst du uns dazu noch mal vielleicht ein bisschen was erzählen, darüber, wie frühkindliche Traumatisierungen, spätere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes und Krebs, erwähnst du, mit verursachend sein können? Ich will das mal vorsichtig formulieren, es ist mit Sicherheit alles nicht monokausal zu denken, aber auch bis dahingehend, dass ja auch, du gehst ja auch ein auf das ganze Thema Traumatisierungen, die sozusagen vererbt werden von einer Generation zur nächsten.
Eine große Frage für mich war, kann auch die Seele bluten? Weil das ist ja so ein Sprichwort oder eine Metapher, die wir ja häufig benutzen. Und so, die Seele ist unser individuelles Bewusstsein. Und da waren wir ja auch gerade schon. Ja, also jeder Mensch hat eine andere Seele. Dein Bewusstsein ist ein anderes, dein individuelles Bewusstsein ist anderes als meines. Und mit unserem Blut, wenn wir bluten, verlieren wir dieses Bewusstsein auch. Dann diffundieren wir so langsam weg und dann werden wir bewusstlos und dann sterben wir auch. Aber es gibt, sag mal, viele neue Daten darüber, dass die Seele nicht nur sprichwörtlich blutet, sondern dass psychische Traumata, also Psyche heißt Seele, also dass Verletzungen der Seele den Körper krank machen, ja, und das Blut verändern. Also eine Verletzung der Seele führt genauso zu einem Anstieg von Entzündungswerten im Blut, wie wenn wir einen Messerstich haben oder uns irgendwo aufreißen. Und das fand ich wirklich spektakulär. Also gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass eben Traumata in der Kindheit sehr viel später im Leben zu einem Anstieg der Entzündungswerte führen. Autoimmunerkrankungen hervorrufen können, die wiederum die manchmal zu einer Blutungsneigung führen, bösartige Erkrankungen begünstigen können. Aber solche Traumata führen nicht nur zu Veränderungen im Immunsystem, sondern auch der Gene. Also da wird dann die DNA methyliert, wie man sagt, und über diese Gene werden psychische Traumata, zum Beispiel auch von unseren Großeltern, die im Krieg waren und solche Traumata erlebt haben, bis hin in die Enkelgeneration vererbt. Und diese Gene, die betroffen sind, sind auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Und jetzt sage ich assoziiert, das heißt, man kann das in Verbindung bringen, ja, da also wirklich eine direkte, sozusagen kausale Kette lückenlos nachzuweisen, das ist bis jetzt nicht gelungen, aber es gibt sehr viele neue Puzzlestücke, wo wir schon ein wissenschaftliche Puzzlestücke, wo wir schon ein Bild sehen, das zeigt, ein Traumata, ein Trauma der Seele, auch wenn es nicht die eigene Seele betrifft, sondern der Eltern oder Großeltern, kann auch zu Erkrankungen in späteren Generationen führen und die Seele nicht nur sprichwörtlich bluten lassen.
Ja, vielen Dank. Ein zweiter Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen möchte, ist, du nimmst in dem Buch auch relativ umfangreich Bezug auf Branko Foerst. Das ist ein Anästhesist aus der Nähe von New York oder Vorort von New York, der wohl viel auch Kardioanästhesie macht, der lebt noch, der arbeitet auch noch und der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Die Autonomie der Blutbewegung. Und damit setzt du dich auch auseinander. Es geht also um das ganze Thema, um die Frage, pumpt das Herz ja oder nein? Du hast das vorhin auch einleitend schon mal gesagt mit der Quelle. Sozusagen für den kundigen Zuhörer ist sozusagen da die Frage das erste Mal aufgeblitzt. Ich möchte jetzt aber diese Frage nochmal konkret aufgreifen. Zum einen fände ich es schön, du würdest uns ein bisschen was erzählen über den Hintergrund dessen, was du da darstellst. Was mich aber auch interessieren würde, ist die Frage, wie geht es dir als Mensch in der Auseinandersetzung mit diesem Gedanken? Weil du bist Herzchirurg, du hast jahrzehntelang Herzchirurgie gemacht und ich denke, ich darf das hier so in der Öffentlichkeit sagen, du hast über Jahrzehnte über diese Dinge nicht nachgedacht. Geht auch gar nicht. Die Herzchirurgie ist ein unglaublich arbeitsintensives Gebiet, wo man ja irgendwie auch echt tunnelblickartig irgendwie zusehen muss, eine Arbeit zu schaffen. Und wir leben in einem Zeitalter, wo das Herz als Pumpe angesehen wird und selbstverständlich auch in der Herzchirurgie. Ja, also diese beiden Fragen, dass du uns einmal dieses Thema überhaupt einführst und dann gerne vielleicht auch noch ein paar Sätze darüber erzählt, wie es dir mit diesem Gedanken ging, dir als Mensch.
Es gibt in meiner Heimat eine ganz große Quelle, die heißt Blautopf. Ja, die ist 30 Meter, hat einen 30 Meter Durchmesser und da entleert sich aus der Erde, aus dem Stand, ein Fluss. Da entsteht ein Fluss aus dem scheinbaren Nichts, aus der Erde. Und den habe ich mal besucht und dann habe ich mich gefragt, was treibt jetzt diesen Blautopf an? Ja, und das sind viele geothermische Kräfte, ja, das sind die Kräfte der Sonne, das ist die Hitze in der Erde, das ist natürlich auch das Gefälle dann, was der Fluss hat. Und so entstand die Frage, und dieser Blautopf hat eben keine Pumpe eingebaut. Ja, da ist kein Herz irgendwo unten, was er irgendwie so macht und dann kommt oben das Wasser raus. Und so entstand die Frage, ist das Herz eine Pumpe oder könnte es beim Herz auch so sein? Und dann habe ich da mal recherchiert und habe festgestellt, dass sich eben von der von dir genannte Branko Foerst, ein exquisiter Wissenschaftler und Herzspezialist in den USA, auch schon damit beschäftigt hat. Und im Übrigen auch Rudolf Steiner davor und im Übrigen auch Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufes davor und im Übrigen auch Aristoteles davor, die das alle nicht so gesehen haben. Und es gibt tatsächlich sehr viele physikalische Indizien, dass es völlig unmöglich ist, dass das Herz alleine 8 bis 10 Tonnen, also ein faustgroßer Muskel, 8 bis 10 Tonnen Blut durch unseren Kreislauf schiebt, ja,
In
weil
welchem
unser
Zeitraum?
an einem Tag,
In einem Tag, okay.
weil unser aus folgenden Gründen, unsere Blutgefäße, die werden immer kleiner, ja, und am Ende sind dann nur noch die Kapillaren und die Kapillaren sind so klein, dass die roten Blutkörperchen sich hintereinander setzen müssen wie die Bobfahrer, damit sie da noch durchgehen. Ja. Das heißt, der Widerstand für das Herz, um da noch Blut zu schieben, der wird immer größer. Ja. Und physikalisch, wenn man das ausrechnet, hat das Herz nicht so viel Kraft. Auch ist unser Kreislauf kein geschlossenes thermodynamisches System wie die Heizungsrohre in Ihrem Haus, ja, wo im Keller ist ein Kessel, ja, und das sind so Kupferleitungen oder Eisenleitungen und da wird das so durchgeschoben, sondern unser Blutgefäß ist offen. Ja, da finden am Tag auf Kapillarebene um die 80.000 Liter Flüssigkeitsaustausch in einem Menschen statt. Und dann ist ja die Frage, wie fließt jetzt im Augenblick bei dir oder bei mir dein Blut aus der rechten großen Zehe zurück zum Herzen? So nach oben. Also wir sitzen still, da ist keine Muskelpumpe, da pulsiert auch nichts auf der venösen Seite. Wie fließt das Blut zurück? Völlig unklar. Und das ist auch wissenschaftlich-physikalisch nicht wirklich bewiesen, ja. Also es kann nicht sein, dass das Blut das einfach immer nur weiterschiebt, ja. So, und also was Fürst sagt und auch andere, ist, dass das Blut wahrscheinlich von dahin fließt, wo viel Sauerstoff ist und wo es im Herzen und in der Lunge mit Sauerstoff beladen wird, zu dahin, wo wenig Sauerstoff ist. Ja, und dass Flüssigkeiten entlang einem physikalischen Gradienten fließen, das gibt es ja überall in der Biologie und in der Chemie. Ja. Und dann gibt es jetzt auch ganz neue Erkenntnisse, dass sich die roten Blutkörperchen, also die Diamanten des Lebens oder die Rubine selbst den Weg frei machen können. Ja, also die sind im gewissen Sinne agieren die intelligent. Und wenn die irgendwo hinkommen und sie sehen, aha, hier werden wir gebraucht, hier, dann können die Stoffe freisetzen, damit die Blutgefäße weit werden und damit dort viel Zufluss an der Blut ist. Und dann, wenn es dann in den Organen ist, wenn es in unserer großen Zehe ist, dann gibt es so einen Sauerstoff ab und dann fließt es wieder entlang eines, dann ist es sauerstoffarm, dann fließt es wieder entlang eines Gradienten zum Herzen hin, wo viel Sauerstoff ist. Ja, also es fließt von dahin von viel Sauerstoff zu wenig und dann auf der venösen Seite von wenig zu viel. Und das sind physikalische Kräfte, die hier eine Rolle spielen können. Die roten Blutkörperchen machen sich selber den Weg frei. In unseren Geweben herrscht negativer Druck, der auch ein bisschen saugt. Ja, auch wenn wir einatmen, herrscht negativer Druck, der saugt auch ein bisschen. Also es gibt viele, viele andere Kräfte, die dazu beitragen, dass das Blut fließt. Und so scheint es vielmehr so zu sein, dass Blut eine autonome Bewegung hat, die durch andere Kräfte verursacht werden als das Herz. Und dass das Herz diesen präexistenten Blutfluss rhythmisch überformt. Ja, und dem Fluss Drucksignale hinzugibt. Ja, und das ist wiederum biophysikalische Herzinformation, eine Stimme des Herzens. Die Information, Herzinformation an die Organe gibt. Also als Beispiel, wenn ich dir die Hand gebe, ich kann sie total stark drücken, so dass es dir unangenehm ist. Ich kann sie dir hinhalten wie einen Waschlappen, dann ist es auch unangenehm. Das ist biophysikalische Information. Und in diesen Drucksignalen des Herzens ist Information an die Organe, an das Gehirn, ist Herzbewusstsein. Und deshalb ist das Herz nicht der alleinige Spediteur, der alleinige Antrieb von Blut, sondern es hat viele andere Antriebe und das Herz gibt dem Blut also Biosignale hinzu, physikalische Biosignale. Und was hat das nun mit mir gemacht? Es hat mich gefreut, ja, weil das an für sich meine Einstellung oder meine Hypothese bestätigt, dass das Herz nicht nur eine Pumpe ist. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, vielleicht ist es gar keine Pumpe. Die ganze Wahrheit darüber weiß man noch nicht, aber es hat mir gefreut und Für mich ist es so, dass das Blut und das Herz, die sitzen wie so auf einer Schaukel, ja, und die geben sich gegenseitig Impulse. Und vielleicht zur Beruhigung von all denen, die schon mal am Herz operiert wurden oder denen eine Herzoperation bevorsteht, an der Herzchirurgie ist nichts Falsches, ja, weil das Herz ist trotzdem hat eine starke mechanische Komponente. Und die kann man auch gut reparieren in der Herzchirurgie. Das macht auch alles Sinn. Nur ist es wahrscheinlich keine Pumpe, sondern ein Stoßdruckwasserheber. Das ist etwas, das ist eine spezielle Art von ein pumpenähnliches Gerät, was Fluss in Druck umwandelt.
Sehr schön, vielen Dank. Ich möchte gegen Ende hin auf eine Metapher zu sprechen kommen, oder naja, es ist ein Naturbild, was du in deinem Buch schilderst am Schluss. Und zwar das Herz umschlossen von den Lungenflügeln und die Lungenflügel wie die Flügel eines Vogels.
Ja.
Das hat mich insofern sehr bewegt, weil es zum einen ein sehr starkes Bild ist, aber auch vor dem Hintergrund, dass ja in unserer analytischen Medizin, die sich ja in immer mehr Fachgebiete aufspaltet, wir die Pulmologie, also die Lungenheilkunde, und die Kardiologie auf der anderen Seite haben. Und diese beiden Fachgebiete, obwohl sie beide vom gleichen Brustkorb umschlossen sind, ja, sehr getrennte Wege gehen, so will ich es mal formulieren.
Ja.
Also bis hinein auch in Medikamente, die gegeben werden, wenn wir zum Beispiel an den Beta-Blocker denken, der ist für das eine gut und für das andere Organ schlecht. Und ja, so dass ich das im Alltag immer wieder so erlebe, dass die kardiologischen und die pulmonalen Belange eines Patienten so ein bisschen wie auch sich, ja, ich sag mal, schwierig gegenüberstehen. Und das hier in einem schönen persönlichen Bild zusammengeführt wird.
Ja, also unser Herz hat zwei Flügel. Ja, und das sind die Lungenflügel. Und also wenn hier mein Herz ist, dann sind diese Lungenflügel, die sind sehr groß. Das ist vielleicht so, also die sind sehr groß. Und mit jeder Einatmung blustern die sich auf, legen sich so um das Herz, drücken es ein bisschen und dann lassen sie es wieder los. Das ist natürlich, macht das etwas mit dem Herzen. Ja, das unterstützt das Herz auch in seiner Arbeit. Also zum einen, das muss man mal verstehen, das ist eine große Intimität, diese beiden Organe haben. Und in der Mitte des Herzens, funktionell, in der Mitte der Mitte, sitzt die Lunge. Ja, weil das Blut kommt nämlich auf der rechten Seite zum Herzen, in das rechte Herz, rechter Vorhof, rechte Kammer, geht dann in die Lungen und kommt dann aus den Lungen zurück in das linke Herz. Das heißt, ganz in der Mitte sind die Lungen, ist der Atem. Ja, und das ist deshalb in der Mitte von der Mitte, weil hier findet der Austausch mit der Welt statt. Ja, wir atmen ein und wir atmen aus. Und ohne diese Einatmung, ohne den Sauerstoff, können wir nicht lange leben. Ja. Also hier findet der Austausch mit der Welt statt. Und die Lungen, in den Lungen sind wir am dünnhäutigsten. Ja, die Austauschfläche für den Sauerstoff, die ist ja sehr, sehr, sehr groß. Aber da ist unsere Haut nach außen in den Lungenbläschen so dünn, dass der Sauerstoff hier sozusagen hindurch kann ins Blut. Ja, und das ist dann auch wiederum die vornehmste Aufgabe des Blutes, diesen Sauerstoff zu transportieren. Und wenn wir einatmen, dann nennen wir das Inspiration. Ja, und wenn wir einen entzündenden Gedanken im Kopf haben, dann nennen wir das auch Inspiration. Ja, und das hat einen Grund. Ja, wir brauchen diese Einatemluft, diesen Sauerstoff, um auch mental inspiriert zu werden. Und Spiritus in seiner ursprünglichen Bedeutung heißt Atem. Das heißt nicht Geist oder so etwas, das heißt Atem. Ja, weil die Menschen erkannt haben, alles, was lebt, atmet. Was wir ausatmen, das Kohlendioxid, das atmen die Pflanzen ein, machen in der Photosynthese wieder Sauerstoff raus, den atmen die Pflanzen aus und wir atmen ihn ein. Ja, es ist eine permanenten Wechselatmung mit der Natur. Wir sind in einer permanenten spirituellen Verbindung mit der Natur. Und solange wir atmen, sind wir spirituell, egal was wir glauben.
Ja, herzlichen Dank. Wer mehr von dir erfahren will, sei natürlich zum einen auf deine Bücher verwiesen, ja, also dieses Buch und das Buch Der Takt des Lebens, das Vorgängerbuch. Aber derjenige sei auch verwiesen, diejenige sei auch verwiesen auf den Online-Kongress, wo es um die ganzheitliche Herzheilkunde geht. Der startet am 21. November und dort sprechen Reinhard und ich über sein erstes Buch primär, über den Takt des Lebens und über körperliche, seelische und spirituelle Aspekte des Herzens. Ja, ich danke dir sehr, lieber Reinhard. Bald gehst du wieder als Schiffsarzt aufs Schiff und so wünsche ich dir eine gute Reise.
Vielen Dank, lieber Markus, und vielen Dank auch für die großartige Arbeit, die du da leistest. Und ich freue mich wirklich total auf den Online-Kongress, den anzugucken mit dir gemeinsam.
Danke, vielen Dank. Alles Liebe und Gute.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.